Bewältigungskompetenz. Wenn wir in die Enge getrieben werden, sei es mental oder körperlich, dann setzt sich immer die Kompetenz durch, die wir in unserem Stammhirn besitzen. Flucht, Erstarren oder Angriff. Das sind sozusagen unsere archaischen Grundkompetenzen, die wir alle besitzen. Werden diese archaischen Kompetenzen dominant und lebensführend eingesetzt, dann entwickeln wir keinerlei Coping-Fähigkeit im Umgang mit unseren Mitmenschen. Im Notfall sind diese alten Programme gut. Doch wer entscheidet darüber, ob der Notfall eintritt? Die Häufigkeit seines Gebrauchs. Sie entscheidet darüber, ob ich mich auf die alten Muster oder auf neue Muster zur Bewältigung von Konflikten einlasse. Betrachten wir unser Gehirn als ein Haus. So befinden sich die archaischen Konzepte im Kellergeschoss. Was aber passiert, wenn das Kellergeschoss plötzlich und auf lange Sicht das Sagen über das gesamte Haus bekommt? Wäre es nicht wichtig zu erlernen, dass das Obergeschoss das Sagen über alle weiteren Geschosse bekommt? Differenzierte und komplexe Bewältigungsstrategien zu erlernen sind anstrengend, weil sie dem Kellergeschoss anfangs ständig das Zepter entreißen müssen. Doch auch hierbei gilt, wenn ich das häufig trainiere, dann entstehen in meinem Gehirn nutzungsabhängige Muster, die mein Verhalten immer leichter und stärker machen werden und ich muss nicht mehr andauernd gegen mein Kellergeschoss ankämpfen. Um solche Strategien jedoch auch zu erlernen, muss man die alten Strategien erst einmal dagegen halten können. Sind die neuen Muster besser als die alten? Wenn ich aber ein Mensch bin, der sich nicht weiterentwickelt, dann werde ich die Sinnlosigkeit solcher Strategien propagieren und rechtfertigen. Änderungen des Coping-Apparates gehen also immer auch mit Änderungen der eigenen Lebensführung einher. Bleibt sie stets gleich, verteidigt jemand nur den Bestand, dann schneidet er sich auch immer gleich von Veränderungskonzepten und dem Bemühen ab, Auswege frühzeitig angehen zu wollen. Gewalttäter sind zweikampfverliebte Konfliktlösungsfetischisten. Sie von einem anderen Weg zu überzeugen hieße, ihnen eine bessere Lösung anzubieten, als es der Zweikampf und seine Methoden sind. Sie dazu zu bringen, dass sie ihre Potenzialentfaltung loben und ihre vielfältigen Ressourcen überhaupt als eine Strategie zur Steigerung ihrer Lebensqualität zu akzeptieren, braucht es ein Aufgeben ihrer Zweikampfhaltungen. Sie sind das Epizentrum ihrer Desorientiertheit. Es ist nicht, wie heute in Mode gekommen, die Aggressivität der Bauplan der Täter. Wenn Kinder und Jugendliche unter Bedingungen aufwachsen, wo zerstörerisch-aggressives Verhalten so ausgeübt, vermittelt und wahrgenommen wird, als wäre es erfolgreich, so bilden sich im Gehirn des Kindes und weiter beim Jugendlichen und jungen Erwachsenen festgefahrene Strategien, die von Zweikampfhaltungen dominiert werden. Denn genau das haben sie erfahren. Den Zweikampf, bei dem sie stets verloren haben, weil er über zerstörerische und machtvolle Aggressivität erzieherisch vermittelt und damit gebildet wurde. Das Gehirn von Kindern setzt immer nur die Nervennetze zusammen, die am häufigsten über die Sinneswahrnehmung befeuert werden. Biologisch betrachtet ist es so, dass solche Kinder ganz besonders empfänglich für Zweikampfbedingungen werden. Sie verstehen ihr Verhalten als einen Selektionsvorteil im Umgang mit ihren Mitmenschen. Zweikampfstrategien und Zweikampfhaltungen werden von den höheren Hirnstrukturen übernommen und dominieren auch die Fähigkeiten, die im Stirnhirn zu Coping-Fähigkeiten angeknüpft werden. Oft unterdrückt dies dann die Ausbildung von Moral oder ethischem Bewusstsein. Man spricht hier auch von einer Prädisposition, weil alle Hirnschichten im Sinne der verfestigten Zweikampfhaltungen auf alle weiteren Areale dominierend ausgeweitet werden. Gewalttäter nehmen eine aggressive Umwelt nicht nur viel deutlicher wahr, sondern sie nehmen Gewalt ganz besonders auf und lassen sich von ihr magnetisch anziehen. Kinder, die mit Gewaltvorbildern groß werden, messen zerstörerischer Aggressivität eine erheblich höhere Bedeutung zu als kreativ-konstruktive Aggressivität. Sie meiden ihre Fantasie, ihre Ideen, ihre komplexeren Fähigkeiten und verknüpfen sie auch nicht miteinander, weil sie darin ihre Ich-Schwäche wahrnehmen. Sie sind ja nach ihrer Wahrnehmung stark, betonen den Körper und die Ehre. Nimmt man ihnen abrupt diese vermeintliche Stärke weg, dann brechen sie eher zusammen. Die Kunst besteht nun darin, ihnen im Vergleich zu ihrer vermeintlichen Stärke aufzeigen zu können, dass sie etwas viel Stärkeres bekommen können. Dies müssen sie erleben und vorgezeigt bekommen. Es nützt nichts, sie zu irgendetwas zu überreden. Eher sollte man zusammen mit ihnen die für sie wichtige Erfahrung erlebbar machen. Und genau darin liegt auch das Unbehagen versteckt, das vor allem die meisten Sozialarbeiter, Pädagogen und Psychologen haben. Sie wissen nämlich nicht, wie sie Gewalttäter dazu bringen können, genau eine solche einschneidende Erfahrung zu machen. Hier prallen nämlich zwei Bewältigungsmuster im Jugendlichen aufeinander, die oft unterschätzt werden: die Angst und der Konflikt. Wie bewältigen Sie dies beide, ohne dabei Ihr Gesicht zu verlieren? Nur indem der Therapeut Sie zu einer neuen Erfahrung einlädt und Sie diese Erfahrung gemeinsam aktiv bewältigen. Gewaltkompetenz erlangt man, indem Gewalt als eine schon früh gebahnte Bewältigungsstrategie entwickelt wurde und diese durch den eigenen wiederholten Gebrauch erhärtet und verfestigt wird. Wenn ein Therapeut oder Trainer eine geeignete Strategie besitzt, die er der verhärteten und gebahnten Zweikampfhaltung entgegenbringen kann, dann dauert es trotzdem zwischen 1 und 2 Jahren, bis der Gewalttäter neu gebahnte Bewältigungsstrategien in seinem Gehirn verankert hat. So lange sollte er die neuen Bewältigungsstrategien in entsprechenden Bewältigungsszenarien trainieren. Man wird die Haltungen nicht so schnell wieder los, denn eine maladaptive Bewältigungsstrategie wird man nicht in einer Woche los. Man sollte mit Gewalttätern gemeinsam deren Ressourcen stärken. Der größte und auch schnellste Erfolg, den Therapeut und Täter in der Therapie haben können, ist, wenn man mit dem Täter eine Bewältigungssituation herbeiführt, in der er bisher nur mit Gewalt geantwortet hat. Ihm hierbei jetzt eine neue Strategie, Deeskalation als Lehre vom Überwinden des Zweikampfs, nicht nur anzubieten, sondern ihn dabei auch erfahren zu lassen, dass er selbst merkt, dass sie besser ist als seine bisherige Strategie, wäre die beste Lösung für ihn. Dadurch bekäme auch die Therapie einen großen Schub nach vorne, sodass sich das Selbstvertrauen zur Handhabung der neuen Strategie in Bedeutsamkeit für den Täter wandelt und er Freude dabei empfindet, diese anzuwenden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man gemeinsam mit ihm alle ihm in den Sinn kommenden Zweikampfmöglichkeiten durchgeht und die Täter dabei selbst auf die Lösungen kommen lässt. Sie entwickeln dadurch einen sehr starken Willen, sich davon dann auch leiten zu lassen und erkennen dabei, dass sie sich selbst ihr stärkster Feind sind. Im Vergleich zu ähnlichen Trainings in Schulen habe ich im Vollzug immer erlebt, dass die Insassen die Übungen zur Verfestigung ihrer neuen Haltungen durchaus 4 Stunden am Stück üben können und dass ihnen selbst weitere Übungen einfallen, die sie dann voller Stolz vorzeigen. Oft fragen sie mich dann, ob sie ein solches Training nicht mehrmals in der Woche durchführen können. In Schulen habe ich einen so hohen Eifer nur vereinzelt erlebt. Ich vermute, weil solchen Schülern die Konsequenzen ihres Verhaltens überhaupt nicht bewusst sind. Daher sehen sie im Wandel ihrer Haltungen auch keine Notwendigkeit. Man könnte hier nun argumentieren, dass sie Deeskalation deswegen nicht anwenden können, weil die Schule heute ein gewalttätiger Ort ist. Aber das kann nicht stimmen. Im Vollzug herrscht erheblich mehr Gewalt und doch wollen sehr viele Insassen diese überwinden. Die Aufgabe der Therapie oder des Trainings ist, dem Täter in seinem Ohnmachtsgefühl ein Gefühl zu vermitteln, besser mit diesem Ohnmachtsgefühl umgehen zu können. Wenn er dabei in das neue Bewältigungsmuster findet, bekommt er somit viel Eifer und Lust, es immer wieder zu tun. Hier nun an seinem Willen, seine Bewältigungskompetenz zu steigern und ihn in die dafür benötigten Haltungen zu begleiten, wäre eine optimale Therapie. Die Lehre vom Überwinden des Zweikampfungeistes im Menschen. Der Wert, Konfliktfähigkeit über entsprechende Situationen einzutrainieren, kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Leider gibt es derzeit nur sehr wenige Therapeuten oder Trainer, die sich mit dieser Kompetenz selbst ausstatten und sie anwenden. Alle Versuche, den Gewalttäter ohne diese emotionale Aktivierung seiner Ohnmacht und sich allein auf kognitive Stile zu verlassen, sind ziemlich nutzlos. Gewaltverhalten hat seinen Ursprung in den Haltungen zur Gewalt und nicht am Ausüben der Gewalt selbst. Dies ist ein Missverständnis, dem der Mangel an Wissen über die Psychologie der Gewalt in Pädagogik, Sozialarbeit und Justiz anhaftet. Zu meinen, man wolle die Gewalt nicht, kann nur bedeuten, sie, die Gewalt, aus dem Menschen herauszuholen. Alle Strategien der Gewaltprävention, die das nicht verstehen, werden auch keinen Erfolg haben können. Alle Gewalthaltungen sind dem Gewaltverhalten übergeordnete Geisteshaltungen zur Angstbewältigung. Wer aber die Angst bewältigen will, der muss in sich Sicherheit aufbauen. Also ein Konzept, das die Angst herunterfahren lässt und der Situation Bewältigungskompetenz entgegenbringen kann. Ein typisches Beispiel, keine Bewältigungsstrategie erlernt zu haben, ist Mike Tyson, der zwar im Ring nach Regeln boxen kann, doch wenn eine nicht zu bewältigende Situation, beispielsweise ein Boxkampf gegen Evander Holyfield, kommt, dann wird dennoch auf die sehr früh gebahnten Bewältigungsstrategien zurückgegriffen. Und Evander Holyfield wird dann mal ein Teil seines Ohres abgebissen. Oder der französische Nationalspieler Zinedine Zidane, der bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im Endspiel den italienischen Spieler Marco Materazzi mit einem Kopfstoß gegen die Brust zu Boden stieß. Lernt ein Mensch, der gerne zuschlägt, nicht, dass es auch andere Wege gibt, sich den eigenen Problemen zu stellen, dann wird sich genau das zu seiner Bewältigungskompetenz entwickeln, was von unten nach oben im Gehirn dominiert. So wird der Feldwebel zum General im Gehirn und das Böse im Menschen setzt sich dem guten Willen gegenüber immer durch. Solange das alte emotionale Muster in der Konfliktsituation nicht zum Vorschein kommt, solange glaubt man, dass derjenige es auch nicht mehr braucht. Er ist ja ganz nett, zugänglich und verfügt über ein ansprechendes Charisma. Kommt aber das alte emotionale Muster hoch, dann entscheidet sich, was tatsächlich oder ganz prinzipiell neu erlernt wurde. Aus diesem Wissen heraus lässt sich erahnen, dass das, was landläufig als Anti-Gewalt-Training bezeichnet wird, gar nicht das berücksichtigt, was wir hier beschrieben haben, die Zweikampfhaltungen im Kopf des Täters zu verändern. Denn dies hieße, dass man endlich auch einmal das ernst nehmen müsste, was Deeskalation ist, nämlich nach Möglichkeiten zu suchen, einen Weg aus der Gewalt heraus anwendbar zu machen. Schauen wir uns nun an, was dies beinhalten sollte.